Einige sind heute Abend, einige von euch sind hier heute Abend wegen einer Terminliste, die bei den kostenlosen Schriften jeden Abend am Büchertisch ausliegt. Das ist eine Liste, wo alle meine Vorträge, wo sie sind, wo und wann und was aufgelistet sind. Es sind noch ein paar Exemplare draußen, wenn Sie so etwas mitnehmen wollen, zu wissen, wo es sonst was gibt. In der nächsten Zeit wird auch hier nicht allzu weit weg wieder Vorträge. Vielleicht möchten Sie auch andere Leute, die Sie kennen an jenen Orten, darauf aufmerksam machen. Falls Sie solche Informationen regelmäßig bekommen möchten, nehmen Sie so ein oranges Blatt mit. Das sind Adressen und E-Mail-Adressen darauf, wo Sie solche Informationen regelmäßig bekommen können, kostenlos ins Haus geliefert. Meine E-Mail-Adresse ist hier, Sie schicken mir eine Mail und sagen einfach, dass Sie die Termine regelmäßig bekommen und dann sind Sie auf der Liste. Und ich schicke mit den Terminen immer so ein ganz kurzes Rundschreiben, das ist eigentlich immer nur eine A4-Seite, wo ich berichte über neue Projekte, Forschungen und so weiter. Und ich habe einige Exemplare, es ist das graue Blatt, auch bei den kostenlosen Schriften, da wird über die beiden Studienreisen, die illustriert sind am Laptop, die Bilder laufen ständig da, ja, wird erklärt, wann die nächsten Studienreisen sind und um was es sich handelt. Die werden hier beide auf diesem Blatt und wo man weitere Informationen bekommen kann zu solchen archäologischen Studienreisen. Also morgen in dem Vortrag am Nachmittag werde ich etwas mehr über die Studienreisen berichten. Können wir bitte jetzt die Lichter ausschalten? Ich möchte nächsten Teil vom Vortrag Psalm 104 brauchen als eine gewisse Grundlage für unser Studium. Nun, im Psalm 104 geht es in erster Linie um die Schöpfung, aber die Sintflut war eine Art Neugestaltung der ursprünglichen Erdoberfläche und passt in dem Zusammenhang. Und in der Tat, wenn im Vers 6 die Rede ist von der Flut, es ist die Sintflut, die gemeint ist. Und das wird man nicht sofort hier sehen, aber wenn wir nachher Vers 9 lesen, wird das sehr deutlich. Wir nehmen zuerst einmal an, und die Begründung kommt etwas später. Mit der Flut, sprich Sintflut, deckst es zu sie, du, Gott. Sie ist die Erde, sie wird hier angesprochen. Mit der Sintflut decktest du die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Über welchen Bergen? Über diesen Berg zum Beispiel, der Matterhorn, ist die Arche Noah hier durchgesegelt, mehr als 4000 Meter über der heutige Meeresspiegel. Nun, wir haben früher gearbeitet in der Hochhimalayas. Und dort sind die Berge sogar zweimal so hoch wie der Matterhorn. Gäbe es genug Wasser, um Berg Everest fast 9 Kilometer hoch zu bedecken? Wir lassen die Frage offen und lesen wieder und weiter. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser der Flut, der Sintflut, standen über die damaligen Bergen. Bergen, die von Gott bei der Schöpfung geschaffen worden sind. Bergen ohne Fossilien drin. Das waren die Bergen, die von der Sintflut bedeckt waren. Nicht zu verwechseln mit den Sedimentbergen von heute. Vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser, nicht die Berge. Gott gibt nach 150 Tagen, dass es 150 Tage waren, sehen wir nachher in einem anderen Text. Nach 150 Tagen gibt Gott den Befehl, weich zurück, das Wasser der Sintflut muss zurückweichen. Vor deinem Schelten flohen die Wasser, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welche du ihnen, den Wassern, gesetzt hast. Nun, das ist ein Saal. Wo floss das Wasser nach der Sintflut hin? Es gibt geologischen, aber auch biblischen Hinweise dafür, dass bis in den Tagen Pelegs, und er lebte nach der Sintflut, wo die Erde geteilt wurde, dass es nur ein Kontinent auf unserer Erde gegeben hat. Demzufolge, während der Sintflut war ein Kontinent mit Wasser bedeckt. Und wenn das Wasser nachher zurückfließt, es fließt in ein Ozean, ein Kontinent, ein Ozean um einen Kontinent. Also entweder hat Gott diese Landmasse angehoben, oder was eher der Fall ist, dass der Ozeanbecken um dieses Kontinent abgesackt ist. Denn wenn diese Festlandfläche nach der Sintflut wieder frei werden sollte, muss das Wasser irgendwo hin. Und es ist nicht im Himmel, denn es gibt nicht genug Wasser im Himmel heute für 40 Tage Regnen, ja? Der Ozeanbecken hat sich wahrscheinlich teilweise abgesackt, so dass das Wasser aufgenommen werden könnte, so dass die Festlandfläche wieder frei war. Jetzt wollen wir die Verse 9 und 10 lesen. Vers 9 ist der Schlüssel. Du hast den Wasser, dieser Flut, wovon bis jetzt die Rede war, eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Erinnert Sie diese Aussage an irgendetwas? Nach der Sintflut hat Gott Noah ein Zeichen gegeben, dass es nie wieder eine alles bedeckende Flut geben wird, der Regenbogen. Also wenn es heißt hier, sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken, das müssen die Wasser der Sintflut sein, denn es hat seither nie wieder eine alles bedeckende Flut gegeben. Und manche meinen, die Flut, die, wovon die Rede war, in den Versen 6 bis 8, das waren die Wasser, die die Erde bei der Schöpfung bedeckten. Die Erde war am ersten Tag nur mit Wasser bedeckt, das stimmt. Aber die Wasser sind wieder gekommen, während der Sintflut. Und hier heißt es, sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Also, das ist die Sintflut, die hier angesprochen wird. Du lässt es Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Die Erde wurde nach der Sintflut wiederhergestellt, dass wir überhaupt darauf leben können. Nun, wir leben heute auf einem Wasserplanet, denn das Wasser der Sintflut ist immer noch bei uns. Und die größte Teil von der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Wie viel Wasser gibt es in den Ozeanen? Oder wenn alles herunterregnen würde und alle Gletscher und sämtliche Schnee schmelzen würde und dann die Ozeanbecken würden wieder angehoben, damit der Wasserpegel wieder steigt, wie viel Wasser gäbe es, um während der Sintflut die Berge zu bedecken? Es gibt eine Menge, 2,5 Kilometer. Aber freilich nicht genug, um den Matterhorn mit 4000 zu bedecken, geschweige dann Berg Everest, der fast 9 Kilometer hoch ist. Aber eben. Berg Everest, der Matterhorn, das sind Sedimentberge mit Fossilien darin. Die gab es vor der Sintflut gar nicht. Die Berge, die von der Sintflut bedeckt waren, waren nicht viel höher als etwa 2000 Meter. Nun, vielleicht sagt jemand, ja, aber Herr Wiskin, es steht in der Bibel, dass alle hohen Berge auf Erden unter Wasser waren. Und 2000 Meter ist kein hoher Berg. 2000 Meter ist ein sehr hoher Berg, wenn Sie nicht anders kennen. Das Wort Berg und das Wort hoch ist immer relativ. Es hängt davon ab, was man sonst kennt. Beispiel. Ich war vor einigen Jahren bei einem Freund auf Besuch in Norddeutschland. Mein Freund sagte zu mir, am Sonntag fahre ich mit den Kindern in die Berge. Komm, Schmidt. Ich habe gedacht, Mensch, das gibt eine lange Fahrt. Aber ich willigte ein und ging mit. Aber wir sind gar nicht so weit gefahren. Plötzlich sagte mein Freund zu mir, sind Sie nicht schön? Ich fragte, was? Und er sagte, die Berge. Ich fragte freilich, wo? Wir waren bei Bremen. Bei Bremen gibt es einen Hügel. Die ist sage und schreibe 48 Meter hoch. Es gibt in manchen Winter sogar einen Skilift oben drauf. 48 Meter und heißt Hoher Berg. Als ich allerdings behauptete, das wäre kein Berg, sondern niedriger Hügel, fingen seine Kinder auf der Rücksitz an zu protestieren. Doch, das sind Berge, das sind unsere Berge, das sind herrliche Berge. Ich sagte, Kinder, ich verstehe euch schon, aber jetzt lade ich euch ein. Ihr kommt zu mir im Sommer in die Schweiz, bringt eure Eltern mit. Sie sind mitgekommen, jetzt wissen sie, was anständige Berge sind. Ja? Also Berg und hoch, das ist relativ. Und vor der Sintflut gab es schlicht und einfach nicht die hohen Berge, die wir heute kennen. Denn selbst der Berg Ararat, der 5000 Meter hoch ist. Ich habe es zweimal gesehen in der westlichen Türkei, in der östlichen Türkei. Selbst dieser Berg ist unter Wasser weiter gestiegen. Übrigens, es hat keinen Sinn, dort oben auf dem Berg die Arche zu suchen. Dort oben im Eis. Wenn ein Vulkan steigt, Ade Holz, es brennt. Und es ist 5000 Meter hoch dort oben, wo man das, die Arche suchen will im Eis. Ja, aber es gibt einen, der findet Holz. Der findet es nur, wenn er allein ist, nicht wenn er mit anderen ist. Und sowieso, das ist ein hochgefährlicher Berg. Man kommt nur mit Pickel und Seil hoch und runter. Wie hat Noah die Elefanten, Giraffen am Seil runtergelassen? Ja? 5000 Meter. Nein, forget it. Vergiss es. Ja? Die Arche ist nicht die Spur von der Sintflut, wovon ich heute Abend rede. Wir gehen davon aus, dass durch das Abtragen von Tonnen von Material, das wieder neu abgelagert wurde, dass das Gleichgewicht der Erde aus dem Lot gekommen ist, so dass dieses ursprüngliche Kontinent etwa 100 Jahre nach der Sintflut auseinandergebrochen ist. Und bis heute bewegen sich diese Kontinentalplatten. Nun, wenn heute Afrika ein bisschen gegen Europa drückt oder Indien ein bisschen gegen die Himalayas, dann gibt es Erdbeben und Vulkanausbrüche. Zum Beispiel von Afrika gegen Europa drückt, dann gibt es in Italien entweder ein Erdbeben oder der Ätna wird wieder aktiv. Oder hier, wenn Indien ein bisschen gegen das Festland hier drückt, ja, jetzt ist es verbunden, aber wenn es noch ein bisschen mehr drückt, dann gibt es schreckliche Erdbeben in Pakistan und Nordwestindien und so, ja. Aber die Erdbeben und die Vulkanausbrüche, die es heute gibt, sind nichts im Vergleich zu dem, was es früher gab. Früher gab es Vulkanausbrüche in Indien, wo wesentliche Teile von Indien innerhalb von wenigen Wochen mit Lava zugeschüttet wurde. Da war was los. Und das ist in der Zeit, wo die Kontinente sich wesentlich schneller bewegten als heute. In der nachsintflutlichen Zeit gab es eine Phase, wo Bergen schneller gestiegen sind als heute. Heute steigen sie nur ein paar Millimeter pro Jahr. Die Kontinente bewegen sich auch nur ein paar Millimeter pro Jahr. Aber in dieser Phase hier gab es große Inlandüberschwemmungen. Das ist die nachsintflutliche Folgekatastrophe. Nicht mehr die ganze Erde unter Wasser. Das sind die Jurafossilien wahrscheinlich entstanden. Das ist die Zeit von der Jura-Meer. Ja? Und die Kontinente haben sich wesentlich schneller bewegt als heute. Das wissen wir indirekt, weil wir wissen, dass früher die Vulkanausbrüche und die Erdbeben viel stärker waren als heute. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den damaligen, nicht allzu hohen Bergen wie heute. Vor deinem Schelten flohen diese Wasser. Von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast. Und dieses Bewegen vom Wasser hat natürlich die ursprüngliche Erdoberfläche sehr stark abgetragen. Die ursprünglichen Granit- und andere Ursteingebirge sind weitgehend abgetragen. Man findet sie heute nur noch als Rumpfgebirge im Schottland, Grönland und so weiter. Ja, Schweden. Und aus dem ganzen Schutt der ursprünglich abgetragenen Erdoberfläche sind Sedimentschichten unter Wasser abgelagert. Und diese Sedimentschichten kommen jetzt, wenn die Kontinente sich bewegen unter Druck, und jetzt kommen die neuen Berge. Berge stiegen empor und Täler senkten sich. Also das ist jetzt der Überblick und jetzt möchte ich mit Bildern etwas in mehr Detail gehen. Mit der Flut, wie stellen Sie sich Sintflut vor? Wie haben Sie sich bis heute Sintflut vorgestellt? Und welche Bilder benutzen Sie mit Ihren Kindern, um ihnen von der Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift zu überzeugen? Wenn Sie natürlich kommentarlos Ihre kleinen Kinder mit solchen Bildern konfrontieren, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Teenager nachher denken, die Sintflut ist eine Märchengeschichte. Denn wenn Sie das Bild brauchen mit kleinen Kindern, das ist Ihr erster Eindruck und das bleibt, das prägt. Und dann später, als aufgeklärter Teenager blickt man durch, ja, das ist eine Märchengeschichte. Wenn wir die Sintflut den Kindern märchenhaft beibringen, dann wird es im Laufe der Zeit zu einem Märchen. Dieses Bild ist eine absolute Lüge. Wo ist ein Schiff groß genug für alle Tieren? Die Arche Noah war länger als ein heutiger Fußballfeld. Und zwar ein regulärer. Das nächste Mal, wenn Sie ein Fußballspiel sehen, überlegen, das ist eine Riesenkanne. 3 Stockwerke hoch. Also man kann kleine Kinder auch beeindrucken mit einem realistischen Bild von der Arche. Muss nicht so ein Spielzeug sein. Noch schlimmer, wo ist das Gericht? Die Sinnflut war Gottes Fingerzeige in der Weltgeschichte. Das ist ein Gericht Gottes. Ja, man muss es kindesgemäß sein. Ja, kindesgemäß, aber nicht verkindlichen. Und wenn Sie solche Bilder brauchen wollen, für das erste Gericht Gottes, die Sinnflut, okay, wenn Sie Jesus Christus am Kreuz überhaupt darstellen wollen, dann zeigen Sie ihn mit rosenrotem Rock und Blumenkranz. Der Effekt wäre dasselbe. Und dann machen Sie aus der Kreuzigung Jesus Christus auch was Nettes. Die Sinnflut war nicht nett. Achten Sie sehr darauf, was Sie für Bilder brauchen mit kleinen Kindern. Denn die Eindrücke, die bleiben. Und dann später tut man diese Geschichten aus Märchen ab. Okay, ich wünschte mir, die Künstler würden, bevor sie solche tolle Bilder in die Welt setzen, die Bibel genauer lesen. Jetzt lesen wir bitte die Bibel. Im 600. Lebensjahr Noahs, die Menschen lebten vor der Sintflut aus verschiedenen Gründen wesentlich länger als nachher. Im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, das ist keine Bildsprache. Das ist genaue chronologische Angaben, das ist Geschichtsschreibung vom Stil her. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage, 40 Nächte lang und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage lang, bis Gott sagte, jetzt zurück. Aber wie kann das Wasser 150 Tage lang steigen, wenn der Regen nach 40 Tagen aufgehört hat? Wo kam das Wasser 110 Tage lang, nachdem der Regen nach 40 Tagen aufgehört hat? Das Wasser kam nicht nur in Form vom Regen, es brachen schon am ersten Tag der Flut alle Quellen der großen Tiefe auf. Und ich vermute aus geologischen Gründen, dass das meiste Wasser der Sintflut nicht einmal in Form vom Regen gekommen ist, sondern aus der Erdkruste. Die Quellen der Tiefe brachen alle auf. Was waren die Quellen der Tiefe? Wir blenden zurück zum Schöpfungsbericht der Bibel. Gott der Herr hat es, Schöpfungsbericht, noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und jetzt von einer der besten Kenner der hebräischen Sprache, hat aber in Wien und in Berlin studiert, kennt sich sehr gut in Deutsch aus, absolut zuverlässige Übersetzung von den Juden, Tur Sinai. Ein Quellstrom, nicht ein Wasserdampf, das ist völlig falsch. Ein Quellstrom aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Während der Schöpfung wurde die Erde unterirdisch bewässert. Und diesen Zustand dauerte wahrscheinlich bis zur Sintflut. Denn wenn es vor der Sintflut geregnet hätte, dann hätte es schon längst einen Regenbogen gegeben, das wäre nichts Neues. Was sind die Quellen der Tiefe? Vielleicht waren Sie einmal in nördlichen Israel in dem Naturpark Dan. Wir kennen die Aussagen der Bibel vom Dan bis Beersheba. Nun, Dan ist ein kleiner Paradies mitten in einem ziemlich wüstenartigen Gebiet. Ringsherum ganz trocken und so. Aber in Dan treten an der Erdoberfläche hunderte von kleinen Quellen. Das Wasser sprudelt einfach so ganz sanft aus dem Erdinnen an der Oberfläche. Und ich stelle mir vor, dass vor der Sintflut und bei der Schöpfung und nach der Schöpfung bis zur Sintflut, dass die Erde auf diese Art und Weise überall bewässert wurde. Quellen vom Erdinnen. Nun, hier gibt es keine Druckunterschiede, keine Stürme. Hier haben wir ein weltweites subtropisches, einheitliches Klima. Wir wissen, dass früher bis am Norden-Südpol, dass es tropisches Gewächs gegeben hat. Man findet die Fossilien im Gestein. Ja. Also ein völlig anderes Klima, völlig anderes Ökosystem. An und für sich ein Segen, keine Stürme und so weiter. Keine Wirbelstürme, keine Tornados, ja. Alles ziemlich gleichmäßig. Völlig andere Bewässerungssystem als heute. Wenn aber die Menschen Gottes Segen verachten, kann Segen zum Fluch werden. Und Gott gab den Befehl, humpf, 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 überall auf Erden, brachen diese Quellen der Tiefe auf. Und da kamen Tonnen von Wasser hoch. Und wenn nach 150 Tagen kein Wasser dort in diesen ursprünglichen Quellen war, dann sackt die Erdkruste dort, wo früher das Wasser ist, ab. Während den 150 Tagen sowieso. Sackt ab. Unter Wasser. Und da wird von allen Seiten Schlamm hineingezogen. Und tatsächlich findet man überall auf unserer Erde heute in der Erdkruste solche schnell absackenden Becken, voll von schnell abgelagerten Sedimenten. Und das ist ein indirekter Hinweis, dass uns von der Geologie her eine Idee gibt, was die Quellen der Tiefe waren. Nun, wenn heute unter dem Pazifischen oder Indischen Ozean ein Teil vom Erdboden plötzlich absackt, dann gibt es Stoßwellen. Das wird auch während der Sintflut nicht anders gewesen sein. Und diese Stoßwellen, die erzeugen Flutwellen. Wenn so eine Tsunami an die Küste herankommt, eine Katastrophe. Also unter den Wassern der Sintflut war einiges im Gange. Und wenn Gott seine Hand nicht über die Arche gehalten hätte, würde keiner von uns heute Abend hier sitzen. Denn wir sind alle Nachkommen von den 8 Menschen, die hier errettet wurden. Wir müssen auch davon ausgehen, dass besonders dort, wo nachher die Kontinenten auseinanderbrechen würden, dass es schon Risse gegeben hat und dass durch dieses Beben und Schütteln der Erde, dass an manchen Stellen Gesteinsschmelze hochgekommen ist durch das Wasser hindurch, auch in der nachsintflutlichen Zeit. Also wenn wir uns im Lichte von allen diesen geologischen und biblischen Erkenntnissen ein realistisches Bild von der Sintflut malen müssten, dann sollte er eher so aussehen. Und dann verstehen Sie, warum ich ein bisschen allergisch bin, wenn Frau Noah ihre Wäsche oben auf die Arche aufhängen sollte. Ja? Also meine Frau würde keine Wäsche mehr hier unter diesen Bedingungen aufhängen. Ja? Nun, freilich war es nicht überall so, sondern dort, wo die Kontinente nachher sowieso auseinanderbrachen. Denn die Arche muss auch seinen Platz haben, wo sie überstehen kann. Ja? Aber solche Dinge hat es früher auf unserer Erde gegeben. Das Bild ist sehr realistisch. Ja? Wir wissen das von der Geologie her und die Bibel deutet darauf hin. Das Problem heute ist, dass wir natürlich keine Anhaltspunkte haben. Mit was kann man heute vergleichen? Ich meine, wir können uns das gar nicht vorstellen. Denn selbst wenn sie ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch heute erlebt haben, das ist nichts im Vergleich zu dem, was es früher gegeben hat und wiedergeben wird. Denn die Propheten sagen uns, bevor Jesus Christus kommt und der Tag des Herrn anfängt, da werden die Berge wieder anfangen, herumzuhüpfen wie die Kälber auf der Weide im Frühling. Da wird die Erde wieder gerüttelt und geschüttelt. Weil wir aber keine heutigen Anhaltspunkte mehr haben, möchte ich mindestens versuchen, anhand von einem Mini-Beispiel, ein Mini-Vulkanausbruch zu zeigen, was während eine heutige Katastrophe geschehen kann. Und dann kann man dann überlegen, wie es damals war. Und ich nehme einen der best dokumentierten Vulkanausbrüche überhaupt, der Ausbruch von diesem Berg, Mount St. Helens, im Mai 1980. Und dieses Bild ist im Herbst 79 aufgenommen worden, vor der Ausbruch. Mount St. Helens, ein alter Vulkan, der früher aktiv war, aber in geschichtlichen Zeiten. Die Indianer in diesem Gebiet berichten von früheren Ausbrüchen von diesem Berg. Und während dem Vulkanausbruch verschwindet sofort der Gletscher. Und hier ist ein massives Gletscher. Und die ist erst während einige hundert Jahren entstanden. Gletscher können sehr schnell entstehen. Sie verschwand wieder im Mai 1980, wie sie auch früher, vor einige hundert Jahren, verschwunden ist, bei früheren Ausbrüchen. Im Winter 1990, 1979-80 wurde dieser alte Vulkan von zunehmenden Erdbeben erschüttert. Das führte dazu, dass im Eis Risse entstanden, sehen etwas her, und vom Berg innen kam sehr viel vulkanischer Staub hoch, nicht Lava, und hat sich auf dem Eis abgesetzt. Also, Mai 1980, total dreckige Gletscher. Sehr viel Eis hier drunter, aber man sieht es nicht mehr. Der Berg wurde weiterhin von Erdbeben erschüttert. Und so wussten US-Geologen, bald wird's knallen. Und sie wollten es erleben, messen, filmen und so weiter, beobachten. Und so war der Berg umringt von Beobachtungsposten. Ein Geologen-Ehepaar, er und sie, beide Gesteinsforscher, haben was Cleveres gemacht. Die haben ein kleines Flugzeug gechartert, so mit Hochdeck, so Piper oder sowas, samt Pilot, und sind in regelmäßigen Abständen um den Berg geflogen mit laufenden Filmkameras, um selbst die kleinsten Änderungen festzuhalten. Und währenddem sie hier an einem Maimorgen vorbeiflogen, merken sie aus der Luft plötzlich, wie die Risse sich erweitern, und sie merken, wie der Berg anfängt, in ihre Richtung sich aufzublähen, wie ein Ballon, der in Zeitlupe explodieren würde. Sie hatten nur 5 Minuten Zeit, schlugen den Pilot auf den Schulter, dreh ab, Mann. Der ist abgedreht, sie liefen aber die Kameras laufen und könnten aus scharfen Winkel gerade filmen, als nach 5 Minuten durch das letzte Erdbeben ausgelöst, der obere Drittel vom Berg sich plötzlich löste und 2 Kubikkilometer Gestein, wumpf, herunter raste ins Tal. Da war der Kork weg, da ging der Champagner dann hoch. Und 1 Kubikkilometer Gestein in Form von großen Gesteinsbrocken und sehr viel Staub ist hochgeschleudert worden. Also 2 Kubikkilometer rutschte hinunter und 1 Kubikkilometer geht hoch. Im Ganzen 3 Kubikkilometer Gestein fehlte nachher her. Wir sehen die Spitze von dem Flugzeugflügel, die sind gerade rechtzeitig abgedreht und so konnten sie mit ihrem Film und mit ihrem Leben landen. Deswegen haben wir die Bilder. 60 Menschen auf dieser Seite vom Berg waren nicht so glücklich. Die kamen in den nächsten 10 Sekunden grausam um. Viele ihrer Leichen hat man bis heute nie gefunden. Und das ist übrigens nicht Schnee, das ist Staub. Der Schnee schmolz, der Eis schmolz im Nu. Nach einer Stunde war kein Gletscher mehr. Solche Gesteinsbrocken, ping, weit weg vom Berg geschleudert. Durch die Wucht der Explosion. Nach ein paar Wochen war die Luft wieder klar. Der Staubwolke, 1 Kubikkilometer Staub, verzog sich in den nächsten beiden Jahren mehrfach um die ganze Erde herum. Es gab herrliche Sonnenuntergänge, 80, 81 in vielen Ländern, wegen dem Staub in der Luft, der Dreck in der Luft von diesem einen Vulkan. Also, es fehlten hier 3 Kubikkilometer. 1 Kubikkilometer ging hoch, 2 rutschte hinunter. In einem schon bestehenden See. Und das hat eine Flutwelle in diesem See verursacht. Diese Flutwelle, die schwappte 280 Meter hoch an den gegenüberliegenden Berg. Und dann schwappte der See über. Wasser floss die umliegenden Täler hinunter, zusammen mit dem Schmelzwasser von dem Gletscher. Das war weg im Nu. Und in den umliegenden Tälern, absolute Katastrophe. Manche dieser Täler sind bis zu 40 Meter innerhalb von Stunden vertieft worden durch diese Flutwasser. Und das ist, also US-Geologen haben hier Studien gemacht, offiziell von der Regierung her. Und sie haben gesagt, in den umliegenden Tälern, nach dem Ausbruch von Mount St. Helens, sind Zehntausenden von Jahren geologische Arbeit innerhalb von ein paar Stunden verrichtet worden. 10.000 Jahre geologische Arbeit in ein paar Stunden und das nur eine Mini-Katastrophe. Wie viele, in Anführungszeichen, Millionen von Jahren geologische Arbeit sind während dem einen Jahr der Sintflut verrichtet worden und wie viele weitere Millionen während der nachsintflutigen Zeit, wo die Berge am Stehen waren und so weiter? Aber das ist alles nur eine Mini-Katastrophe. Das ist nur 1 Kubikkilometer Gestein hochgeschleudert worden. 1912, 12-mal so viel. 1883, 18 Kubikkilometer. 1815, 80 Kubikkilometer. Wussten Sie, dass im Jahr 1815, dass es Hungersnot in Baden-Württemberg gab? Man brachte keine Ernte ein. Wissen Sie warum? Wegen dem Dreck in der Luft hier. In der Vergangenheit gab es Vulkanausbrüche, wo bis zu 1000 Kubikkilometer Gestein mit einem Knall hochging, in der Zeit, wo die Kontinente sich noch schneller bewegten als heute. Mount St. Helens ist nichts im Vergleich. Übrigens, was wir hier sehen, das sind keine frisierten Zahlen. Die sind realistisch. Wir sehen hier einen Pendeleffekt. Die Sinnflut war wie ein riesen Pendelschwung in der Weltgeschichte und seither pendelt sich ein. Wir leben in der Periode heute, wo es kaum noch Vulkanausbrüche gibt, im Vergleich zu dem, was früher war. Bevor Jesus Christus wieder kommt, dann schlägt es wieder aus. Aber wir sind in einer verhältnismäßig, geologisch gesehen, ruhige Periode im Vergleich zu dem, was früher war. Aber Mini-Katastrophe hin oder her, betrachten wir das Gebiet um Mount St. Helens vor und nach der Ausbruch, und zwar vom selben Kamerastandpunkt aus fotografiert. Vorher waren alle umliegenden Berge bewäldert. Innerhalb von Sekunden verschwanden die ganzen Wälder. 600 Quadratkilometer Wald wurde im Nu gerodet. Denn der Druck, es war kein Feuer oder Lava oder so, allein die Druckwelle, der Wind von dieser Explosion hat die Wälder weggefegt. Die Wurzeln blieben im Boden, die Bäume sind einfach abgeknickt und flogen durch die Luft. Dieses Holz hier wuchs vor der Explosion dort hinten. 600 Quadratkilometer Wald während einer Mini-Katastrophe gerodet. Multiplizieren Sie das mal zigtausend, dann haben Sie etwa den Bedingungen am ersten Tag der Sintflut. Humpf, 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 überall auf Erden gingen Teile der Erdkruste hoch. Da flogen Steine durch die Luft, da flogen Wälder durch die Luft. Die meisten Menschen und Tieren sind wahrscheinlich erschlagen worden, bevor das Wasser überhaupt kam. Und dann stieg das Wasser. Und auf den Wassern der Sintflut schwammen die Wälder der vorsintflutlichen Welt. Entweder in Form von Treibholz oder ganze schwimmende Wälder. Und dann unter den Wassern der Sintflut war die Erde am Absacken. Riesige Menge vom Schlamm hineingezogen. Riesige Menge vom Treibholz. Schlamm oben drauf. Wieder Holz, wieder Schlamm, wieder Holz. Ganze schwimmende Wälder, wieder Schlamm. Und dort in großer Tiefe, unter Druck, ohne Sauerstoff, wurde das Holz der vorsintflutlichen Welt chemisch umgewandelt, nicht verwest, in ein brennbares Fossil, Kohle. Es gibt bei den kostenlosen Schriften ein Blatt über dieses Thema, die Entstehung von Kohle unter solchen Bedingungen. Nun, ich habe einen Kollegen, der arbeitet in Dresden in einem Labor. Sie stellen aus Holz und anderen Naturfasern Werkstoffe. Und sie haben ein Experiment gemacht. Sie haben Holz unter Druck ohne Sauerstoff gesetzt, zu sehen, was passiert. Und sie haben den Druck erhöht und erhöht und erhöht. Gott sei Dank, ich sage das wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, war niemand im Labor, als das Apparat explodierte. Der Druck war zu hoch. Und als sie dieses Holz nachher untersuchte, es war erstklassig Anthrazit. Das ist ganz harte Steinkohle. Es entstand innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, als Holz ohne Sauerstoff unter Druck gesetzt wurde. Es braucht nicht Millionen von Jahren, bis Kohle entsteht. Unter den Wassern der Sintflut, da waren Dinge im Gange. Da schrumpften manche angebliche Millionen von Jahren auf wenigen Monaten und Jahren zusammen. Das ist der See am Fuß von Mount St. Helens heute. Man sieht heute immer noch, wo die Flutwelle damals durchging. Da schwimmt immer noch Holz nach mehr als 20 Jahren. Und damals in den umliegenden Flusstälern, als das Wasser von den schmelzenden Gletscher und von den überschwappenden Seen runterrase, da sind Riesenbaumaschinen wie Spielzeuge herumgespült. Und wie gesagt, die Geologen sagen uns, hier sind Zehntausende von Ja, und theologische Arbeit innerhalb von ein paar Stunden verrichtet worden. Jetzt gehen wir auf die Rückseite von Mount St. Helens. Hier stehen die Wälder noch, denn hier war keine Explosion. Die Explosion war auf der anderen Seite. Aber hier oben, wo früher der Gletscher war, sehen wir eine riesen Kerbe. Da kam ein Gemisch vom Stein und Wasser hier hinunter, floss hier durch und hat dieses Tal im Basalt innerhalb von einer Stunde ausgescheuert. Nun, Wasser allein scheuert nicht. Aber das Gemisch vom Stein und Wasser, das ist wie eine Scheuermaschine. Ja? Hier, das ist alles ausgescheuert. Innerhalb von einer Stunde. Alles hier. Nun, das sind nicht lose Steine. Das, so sieht Basalt aus. Das ist hier richtig geschliffen und poliert von diesem Gemisch vom Stein und Wasser. Manche Täler bis zu 40 Meter in einem Tag vertieft. Was durch die Luft flog und vom Wasser abgelagert wurde, fand man nachher in Form von Sedimentschichten am Fuß von Mount St. Helens. Wenn Sie irgendwo in Deutschland solche Sedimentschichten finden würden, würden Sie wahrscheinlich von Jahrtausend reden. Eine Stunde, mehr nicht. Unheimlich schnell. Und das alles nur eine Mini-Katastrophe. Ich kenne deutsche Geologen, die haben Schichten hier in Deutschland früher im Sinne von Jahrmillionen gedeutet. Sie haben im Gebiet von Mount St. Helens studiert, haben gesehen, was dort gelaufen ist und kamen wie die Konvertierten nach Deutschland zurück. Sie haben gemerkt, was sie früher gedeutet haben im Sinne von unheimlich langen Zeiträumen, das kann innerhalb von Minuten geschehen. Man hat es hier an diesem Mini-Beispiel gesehen. Mount St. Helens ist eine Art natürliches Labor, wo man sehr viele interessante geologische Zusammenhänge in Miniatur verfolgen kann. Vielleicht verstehen wir jetzt die Worte Petrus, als er schrieb in seinem zweiten Brief, und Gott verschonte auch nicht die alte Welt, als er die Flut über ihre gottlosen Menschen brachte. Und warum sagte Petrus das? Er sagte, damals war es durch Wasser, das nächste Mal mit Feuer. Lasst uns warnen. Gott schläft nicht. Wenn Sie Unterrichtsmaterial brauchen, Diaserien, Videos, Literatur, Unterrichtseinheiten, dann achten Sie darauf, bei den kostenlosen Schriften gibt es ein Medienprospekt. Nehmen Sie das mit, Sie können Medien bestellen. Vor deinem Schelten flohen die Wasser, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast, nach der Sinnflut. Floss das Wasser zurück. Aber es floss zurück über noch weichen Sedimenten. Und hier ein Mini-Beispiel in einer Sandgrube nach einem starken Regen. Aber die Erdrutsche, die wir hier in Miniatur sehen, und die Flusstäler, und die Canyons und die Deltas und alles, was wir hier in Mini-Formaten sehen, entspricht etwa das Aussehen der Erdoberfläche am Ende der Sinnflut, als das Wasser am Zurückfließen war. Und hier Maxi-Format, das Gebiet um den Grand Canyon der Vereinigten Staaten. Nun, wenn man nach den heutigen Verhältnissen misst, hartes Gestein, verhältnismäßig wenig Wasser, dann braucht es unheimlich lang, bis solche Canyons entstehen. Nun, ich habe geologische Forschung in diesem Gebiet gemacht, mit US-Geologen. Und ich möchte Ihnen die Beschaffenheit von diesen Sedimentgesteinen zeigen. Mega schräg und Kreuzschichtungen. Wissen Sie, was das bedeutet? Über das ganze Gebiet wurden Sedimenten ohne Unterbruch abgelagert, 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 hier, abgelagert, abgelagert und auch hier durch, ja? Alles war voll Sedimenten und dann floss das Wasser zurück und es schwemmte zwischendurch sehr vieles weg. Da blieben nur noch Fetzen übrig und sie haben sich zu Stein erhärtet. Wind und Wetter machen heute nur noch den letzten Schliff. Und das gilt auch für das Donautal und viele andere Flusstäler und Bergtäler hier in Europa. Ja? Das Zeug ist ausgewaschen, wo die Sedimente noch weich waren. Und Berge stiegen empor. Die Kontinenten kommen in Bewegung und viele unter den Wassern abgelagerte Sedimente kommen unter Druck und werden hochgefaltet. Nun, das ist fast ein Hausberg von uns. Ich wohne etwa eine halbe Stunde von diesem Berg entfernt. Und ich sage den Namen auf Schweizerdeutsch. Das ist der Wildhuser Schafberg. Und links davon ist ein Berg, der manche von euch bekannt ist, der Sentis. Und jetzt zeige ich euch den Schafberg und den Sentis als geologisches Profil. Wissen Sie, diese Schichten, die lagen früher ausgestreckt, flach. Das ist wie das Papier her. So werden die Schichten abgelagert, kommen unter Druck und es wird zusammengedruckt, ja? Wenn man das wieder ausglätten würde, hätte man eine Riesenfläche. Liebe Freunde hier in Deutschland, nehmen Sie zur Kenntnis, die Schweiz ist ein Riesenland. Sie ist nur ein bisschen zusammengequetscht zwischen Italien und Deutschland. Ich rede hier nicht politisch, sondern rein geologisch. Ja? Wenn man die Schweiz wieder ausbügeln würde, dann hätten Sie viel weiter nach Spanien oder Italien. Ja? In den Ferien, ja? Da würden Sie nicht nach Pfingsten hinsausen, ja? Sie bräuchten mehr Zeit dazu. Also, jetzt wollen wir mit einem Modell, verglichen mit Naturbildern, diese Prozesse verfolgen. Achten Sie auf Punkt A und B. Die Schichten werden zuerst unter Wasser abgelagert, sind noch weich. Kontinenten bewegen sich, Afrika drückt gegen Europa. Die Schichten werden gefalten. A und B rücken enger zusammen. Am Eingang von einem Alpental, die Schichten, wie sie abgelagert wurden, etwas weiter oben Richtung Grindelwald im selben Tal, die Schichten, wie sie aussehen, nachdem sie unter Druck gekommen sind. Berge stiegen buchstäblich empor. Nun, durch dieses Quetschen der Schichten geht das ursprüngliche Schichtgefüge wieder verloren. Hier haben wir schräge Schichtung und hier ist es ausgeglättet. Deswegen haben Sie vielleicht heimlich gedacht, ja, Schrägschichtung, Kreuzschichtung haben nie in meinem Leben gehört und er behauptet, dass die meisten Sedimentschichten sind schräg oder kreuzgeschichtet. Ja, sie sind oder sie waren, denn im Juragebirge und in den Alpen werden sie es nicht mehr finden. Es ist alles wieder ausgeglättet im Großen und Ganzen. A und B rücken noch enger zusammen, die Faltung wird auf die Seite gelegt. Klausenpass in der Schweiz. Ja, hier, schauen Sie diese Schichten an, wie Haarnadeln. Ja, gehen wir etwas näher heran. Diese Schichten sind nicht geschmolzen. Man kann nicht harte Schichten wie ein Buch zusammenschließen. Ja, das sind nassplastische Faltungen. Natürlich gibt es heißplastische Faltungen. Wenn das Zeug schon Stein ist und kommt unter Druck, dann durch die Wärme, durch die extreme Hitze, kann das Gestein wieder aufschmelzen, aber hier nicht. Nun, wenn der Druck anhält, dann streckt sich. Und irgendwann mal löst sich diesen Teil von diesem Teil her. Also das gehörte eigentlich hier hinten. Jetzt ist der obere Teil von der Faltung so eine geologische Decke geworden. Und sie wird über das geschoben, was darunter liegt, und das wird auch in Mitleidenschaft gezogen. Nun, Sie müssen hier groß denken. Diese Decken, sie sind viele Kilometer lang und hunderte von Meter hoch und werden mit enormer Energie über das geschoben, was darunter liegt. Ich zeige euch so eine geologische Decke. Das ist der Berg Bier bei Kandersteg bei uns in der Schweiz. Und diese oberen Schichten sind geschoben über das, was darunter liegt. Jetzt zeige ich euch das, was darunter liegt. All ein Gewühl. Also eigentlich sind die Kräfte, die hier im Gange sind, unvorstellbar. Man sieht nur, dass es geschehen ist. Aber wie es geschah, ist unvorstellbar. Das ist wie am Abend, man kommt ins Kinderzimmer. Ist unvorstellbar. Man sieht nur, dass es geschehen ist. Wie es geschah, oh, keine Ahnung, ja. Ja, das ist auch so ein Gewühl hier. Links davon war so eine Art Prellbock, ja. Die Schichten sind gestaucht, die konnte nicht weiter. Achten Sie auf die Büsche und auf den Birkenbaum hier. Oder, er ist nicht Birke, ein Baum. Also hier. Hier macht es einen Knick, hier macht es einen Knick. Hier eine Faltung, hier ein ganz starker Knick, hier knickt es auch. Geht hier, knickt nochmals hier und geht so. Gehen wir hier näher heran. Eine feuchtplastische Faltung damals, nichts geschmolzen. Früher habe ich in der Schule meine Kinder beigebracht, als Geographielehrer, dass diese Schichten im harten Zustand gefaltet worden sind. Es geht nicht. Hier habe ich aus der Luft fotografiert, Kleinflugzeug. Unten, wir sind bei Urner Boden, wenn Ihnen das was sagt, eine mehr oder weniger ebene Alm, mit Almhütte, da wären Ziegen hier, mit kleinen Glocken, Bimmel, Bimmel, Friede und Freude hier oben. Ohne die Faltung darunter gäbe es an diesem steilen Hang keine so ebene Alm. Man kann sagen hier, ohne Faltung keine Käse. Nun, der Altbauer rechnet natürlich nicht damit, dass seine ganze Alp weiter kippt. Aber es hat solche Bewegungen in der Vergangenheit gegeben. Vergessen wir nicht, dass heute alles viel langsamer geworden ist. Wir haben früher in der Hochhimalayas gearbeitet. Und dort, wo wir gearbeitet haben, gibt es menschliche Siedlungsflächen. Die lagen früher horizontal. Da waren Häuser darauf. Heute stehen dieselbe Flächen 45 Grad steil am Berghang. Da kann kein Mensch mehr darauf leben. Die Berge sind weiter gestiegen. Einer der ganz großen Schweizer Geologen, Albert Heim, rechnete, dass die Himalayas mindestens 1,5 Kilometer gestiegen sind, seitdem die Menschen dort leben. Ein anderes Beispiel aus den Anden in Südamerika. Die Inka-Indianer haben Maisterrassen angelegt, so hoch wie es ging, vor etwa 1,000 Jahren. Manche dieser obersten Terrassen, wo früher Mais wuchsen, liegen heute mehrere hundert Meter über die Schneegrenze. Und die Schneegrenze kommt nicht hinunter, sie schmilzt nach oben, aber die Berge haben sie eingeholt. Bis vor 100, 150 Jahren stiegen diese Berge wesentlich schneller als heute. Charles Darwin hat eine Beobachtung gemacht, ich habe es in seinem Tagesbuch gelesen. Er war an der Westküste von Südamerika, da war ein Erdbeben in der Nacht und am nächsten Tag waren Schichten, die unter Wasser waren, vorher mehrere Meter über der Meeresoberfläche. Die Muscheln, die hingen an den Felsen noch. Ja? Und die waren einige Meter unter dem Wasser am Tag vorher. In einer Nacht ist ein Berg etwa 10 Meter aus dem Meer gestiegen. Das ist der allerhöchste Berg auf Erden, das ist Mount Everest. Nun, ich habe in der Himalayas gelebt, aber dieses Bild habe ich nicht gemacht. Ich mache die meisten Bilder für meine Vorträge selber, aber dieses Bild habe ich nicht gemacht, das macht der Kollege Messner für uns, okay? Aber hier oben, da haben wir Sedimentschichten, da sind Fossilien drin. Oder hier, die gefaltete Sedimentschichten. Ich habe unter tibetanischen Flüchtlingen in der Hochhimalayas gearbeitet. Da hat ein tibetanischer Beamter mir ein Fossil von einem Tintenfisch gezeigt, den sie auf 6000 Meter über den heutigen Meeresspiegel gesammelt haben. Was macht ein Tintenfisch 6000 Meter über dem Meeresspiegel? Nun bitte, der Tintenfisch ist nicht hier oben herumgeschwommen, genau wie die Arche Noah nicht hier daran durchgesegelt ist. Denn dieser Paket von Schichten gehört zu dem hier hinunter. Der Tintenfisch ist hier begraben, die Arche hier. Ja? Diese Schichten kommen unter Druck und werden mehrfach übereinander geschoben, sodass die obersten Schichten heute bis zu mehrere tausend Meter über die Lage liegen, wo sie entstanden sind unter Wasser. Also wenn Sie mal oben sind in den Bergen, Sie finden Meeresmuscheln im Stein, dann sagen Sie bitte nicht Ihre Kinder oder Enkelkinder, schaut Kinder, früher war das Wasser bis hier oben, das stimmt nicht. Wenn Sie das einmal behauptet haben, können Sie nachher bei Ihren Kindern Buße tun. Ja, das stimmt nicht. Ja. Okay. Die Schichten sind empor gefaltet worden bis an der Stelle, wo man sie heute findet. Übrigens, innerhalb von 4.500 Jahren, so viel Zeit gibt es nicht mehr nach der Sintflut, sind die Berge wieder grün geworden. Wie ist das geschehen? Und wo sind die Pflanzen hergekommen? Das sind Fragen, die in diesem sehr interessanten, schön bebilderten Buch behandelt werden. Wenn Sie das nicht kennen, schauen Sie das an, nachher. Das ist ein Geschenk ohne Gleichen für naturinteressierte Leute. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, haben wir in Psalm 104 gelesen. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Und so ist die Erde heute sehr ruhig geworden. Wir rechnen nicht damit, dass diese Küste hier 100 Meter in einer Nacht absackt oder das Meer 200 Meter ansteigt. Es ist alles sehr ruhig geworden. Wir leben in einer Zeit, wo alles sich beruhigt hat. Und in dieser Zeit machen wir unsere geologischen Messungen, wie wenn es immer so gewesen wäre. Und dann kommt man auf langen Zeiträumen. Beispiel. Waren Sie mal in einer Tropfsteinhöhle? Haben Sie gehört, wie alt diese Tropfsteine sind? Die müssen Hunderte von Tausenden von Jahren alt sein. Ich meine, man kann das messen. Normalerweise würde das Wasser mit Mineralien drin hier darauf tropfen, die Mineralien lagern sich ab. Okay, man kann das messen. Man stellt einen Trichter auf. Wie viele Tröpfchen pro Minute, wie viele Mineralien pro Tröpfchen, und dann kann man ausrechnen, wie viele Tausende von Jahren es braucht, bis der Tropfstein entsteht. Man kann das als Laie nachvollziehen, man schaut nur zu. Tropf. Tropf. Oh, es braucht eine Ewigkeit, bis ein Tropfstein entsteht. Wie wäre es, wenn es ein bisschen schneller tropfen würde? Tropf, 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 oder fließen sogar. Beispiel. Eine Holzleiter stand früher an einer etwas ungünstigen Stelle in einem deutschen Bergwerk. Die Menschen haben die Leiter so lange gebraucht, wie es möglich war. Sie steht heute in Bochum, Bergbaumuseum. Ein Plakat an der Wand erklärt den Vorgang. Es floss täglich stark mineralienhaltiges Wasser die Leiter hinunter. So dramatisch war es auch nicht. Man hat die Leiter, solange es ging, benutzt. Ich zeige euch die Sprosse von der Leiter. Tropfstein wie in jeder Tropfsteinhöhle. Wissen Sie, wie lange das gebraucht hat? 3 Jahre, mehr nicht. Das ist 3 Jahre Tropfstein. Das sind Stollen unter der Hauptstadt der Schweiz, Bern. Diese Stollen sind höchstens 40 Jahre alt. Voll ausgekleidet mit neuen Standarder Tropfstein. Es geht viel schneller, als wir meinen. Das sind nur einige wenige Beispiele. Und wenn wir das vergessen und meinen, wir haben alles im Griff und wir überblicken alles und unsere Gebäude, die sind für die Ewigkeit gebaut und das Leben geht weiter und ach, wo ist Gott und so, dann kann Gott sich vom Himmel her einmal melden. Oh. Oh, es kann doch ein bisschen schneller gehen. Die Bibel berichtet uns, in der Endzeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, da wird die Erde gerüttelt und geschüttelt. Und manche Leute, die vorher nie gebetet haben, fangen an zu schreien. Und sie schreien, manche von ihnen schreien zu den Bergen, fall auf uns, erdrücke uns, dass wir ja nicht vor Gott erscheinen müssen. Die wissen, was los ist. Also, lieber tot, als vor Gott erscheinen. Vergebliche Mühe. Denn es ist den Menschen nur einmal gegeben zu sterben. Reinkarnation können sie vergessen. Einmal gegeben zu sterben und danach das Gericht Gottes. Und wenn wir heute Abend in das Gericht Gottes geben, mit allen Worten, Taten und Gedanken von einem ganzen Leben, hätten wir keine Chance. Die einzige Chance besteht darin, dass die Sünden vorher vergeben werden, dass wir gar nicht ins Gericht kommen müssen. Gott sei Dank hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht, denn er hat das Gericht auf sich genommen. Wer ins Gericht kommt, ade. Du ließest Quellen entspringen in den Tälern, lasen wir am Ende von dem Psalm. Du ließest Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Und so nach der Sintflut ist die Erde allmählich wiederhergestellt worden, so dass wir heute auf eine wunderschöne Katastrophe wohnen. Wir wohnen auf Narben einer untergegangenen Welt. Und so möchte ich euch ermutigen, bei eurer nächsten Wanderung zwischen euren Hügeln oder bei uns in den Bergen, lassen Sie bitte die Steine nicht links liegen. Denn wenn die Menschen schweigen, dann müssen halt die Steine reden. Und die reden von großen Umwälzungen. Und die reden davon, dass Gott sich nicht spotten lässt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Aber sie reden auch davon, dass selbst nach der größten Katastrophe, das durch Sünde verursacht wurde auf unserer Erde, die Sintflut, dass Gott alles wieder schön gemacht hat, wiederhergestellt hat. Und so sehen wir hier in einem Blick Gericht und Gnade. Und das bringt mich zu meinem letzten Beispiel. Ein alter Mann. Und als ich diesen alten Mann vor Jahren kennenlernte und sein Gesicht sah, sein Gesicht war so vernarbt wie diese Landschaft. Und ich habe sofort gemerkt, was in seinem Leben los war. Und dann hat er mir aber seine Lebensgeschichte erzählt. Und dann habe ich gemerkt, dass nicht nur sein Gesicht, sein Äußeres vernarbt war, auch seine Seele. Denn diesen alten Säufer weiß heute nicht mehr, wo seine Frau und Kinder sind. Seine Frau will gar nicht wissen, wo er ist. Und sie will ja nicht, dass er weiß, wo die Kinder sind. Sie ist schon längst ab. Und so hat diesen alten Säufer jahrelang dahin vegetiert, voll Hass und Bitterkeit. Seine Frau war schuld. Sein Vater war schuld. Der Lehrer in der 5. Klasse war schuld. Bullen sind schuld. Sind alle schuld, Saupack. Bis vor einigen Jahren diesen alten Mann die Gelegenheit bekam, mit einigen Christen das Wort Gottes, die Bibel zu lesen. Dann tönt es plötzlich anders. Oh mein Gott, kannst du mich überhaupt vergeben? Gott sei Dank hat er weitergelesen. Er las von einem Verbrecher, der auch an einem Kreuz neben Jesus starb. Und Jesus sagte ausgerechnet zu diesem Dreckmensch, heute wirst du bei mir im Paradiese sein. Und das sagte er nicht zu den guten Bürgern am Fuß vom Kreuz, die in ihrem Stolz meinten, die seien in Ordnung. Ausgerechnet, der Verbrecher wurde vergeben, weil er hat geglaubt. So fasste diesen alten Säufer Hoffnung. Gott könnte ihn auch vergeben. Und er las, wenn ich in Christus bin, wenn ich vergeben bin, dann, ja, das Alte ist vergangen, es wird zu einem Neuen, und das hat er erlebt. Wenn man diesen Mann heute anschaut, man sieht viel Neues in seinem Leben. Seit Jahren hat er nicht mehr getrunken. Wenn man ihn aber näher anschaut, sieht man immer noch die alten Narben. Man sieht die große rote Nase, die geplatzte Blutgefäße in den Wangen. Jahrelang hat er gesagt, war ein Säufer, das sieht man ihn an. Und die seelischen Narben sind auch noch da. Denn er weiß immer noch nicht, wo Frauen und Kinder sind. Ja, was hat sich dann geändert? Es hat sich eine ganze Menge geändert, aber vergessen wir nicht. Selbst wenn Sünden vergeben werden, die Narben, die sie hinterlassen, die können lange andauern. Wir dürfen nie Vergebung mit Konsequenzen verwechseln. Gott vergibt, aber die Narben, die können lange noch bemerkbar bleiben. In kaputten Verhältnissen und so weiter und so fort. Und doch ist dieser Mann schön geworden, trotz Narben. Ja, im gewissen Sinn wegen den Narben, denn was macht diesen Mann so schön? Schaut man ihn in den Augen heute, da sieht man Freude, Hoffnung, Dankbarkeit. Bitterkeit ist weg. Trauer ist noch da, weiß nicht, wo Frauen und Kinder sind. Aber man sieht was anderes. Dieser Mann ist schön geworden. Was macht ihn so schön? Es ist der Kontrast zwischen dem, was war, eine Katastrophe, und dem, was durch Gottes Gnade geworden ist. Und das ist im Grunde genommen genau das, was unsere Landschaft so schön macht. Wenn ihr morgen hinausschaut, da seht ihr eine Katastrophe. Ja, überall diese Hügel und so, ja. Alles zusammengequetscht und tote Lebewesen darin. Grauenhaft eigentlich und doch schön. Gott kann aus selbst der größten Katastrophe was Schönes machen, wenn wir wollen. Ich möchte beten, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen alten Mann. Manche haben sein Leben gesehen und haben Mut gefasst, mit dir ihr Leben in Ordnung zu bringen. Ich danke dir, Herr, dass es keine Katastrophe gäbe, auch auf zwischenmenschlicher Ebene, wo du nicht was Schönes machen könntest. Oder sind unsere Probleme größer als die Alpen? Ich danke für Steine, die reden. Amen. Das war's.